HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
Wir schauen uns TikTok an, könnten TikTok verbieten oder das anders lösen. Es gibt ein paar Optionen.
Donald Trump will die Videoplattform in den USA ja verbieten.
Die Trump-Regierung sucht auch irgendwie nach einem Feind. Und in diesem Fall ist der Feind jetzt China. Wie gefährlich ist WeChat? Wie gefährlich ist TikTok?
TikTok ist eine der Apps, die am wenigsten auf den Datenschutz achtet, die der Nutzer, auch vor allen Dingen jüngere Leute, am meisten ausspioniert.
Die Unternehmen, um die es geht, halten sich in den USA an alle Marktmechanismen, Regularien und Gesetze. Die Aktionen der USA sind Mobbing.
In dem Moment, in dem TikTok geöffnet wird, beginnen auch schon die Daten zu fließen.
Jede einzelne Information für sich genommen ist nicht wirklich interessant. Da kann man nicht viel daraus ablesen, aber wenn man nachher alle Informationen zusammennimmt, dann zeichnet sich ein eindeutiges Bild.
Die Option of a forced investment.
Für eine erzwungene Übernahme TikToks durch ein US-Unternehmen könnten sich wohl auch die Demokraten erwärmen. Aber das komplette Verbot wirkt auf manche wie eine autoritäre Reaktion, die eher Chinas Strategie widerspiegelt.
Es ist wohl eher eine Legende, dass junge TikTok-Nutzer mit falschen Kartenvorbestellungen Donald Trump eine halbleere Wahlkampfhalle beschert haben. Aber die App aus China ärgert den Präsidenten schon lange. Das populäre TikTok, ein chinesisches Produkt, das es so in China gar nicht gibt, und vor allem die in China weit verbreitete Allzweck-App WeChat, hält nicht nur Trump für Instrumente des chinesischen Geheimdienstes, um US-Bürger auszuspionieren. In der Tat ließ der chinesische Staat bei WeChat direkt mit, wenn mit der App telefoniert wird, Rechnungen bezahlt und Jobs gesucht werden. Auch viele chinesischstämmige Amerikaner nutzen sie, und jetzt hat Trump den Vertrieb von WeChat in den USA untersagt. TikTok soll ebenfalls vom Markt, wenn es nicht innerhalb von anderthalb Monaten nach Amerika verkauft wird. Unter dem Titel TikTok, WeChat, Instagram, kalter Krieg im Internet wollen wir uns heute mit diesem Milliardendeal beschäftigen, in dem es auch um politische Einflussnahme geht und um Abschottung. Die Macht der Social-Media-Konzerne und ihrer Produkte wird schon lange beschworen. Droht also ein Tech-Krieg oder ist Trumps Vorstoß doch nur ein Wahlkampfmanöver? Weit über 1 Milliarde Menschen sollen weltweit die TikTok-App heruntergeladen haben. Rund 800 Millionen Nutzer sollen sie regelmäßig nutzen, wischen von Video zu Video auf ihrem Smartphone. Und was sehen Sie da eigentlich? Lea Schäbaum erzählt es uns.
Wenn ich auf meinem Smartphone durch TikTok swipe, dann sehe ich Tanzclips, Lip-Sync-Videos und immer wieder irgendwelche Challenges.
Splash!
Oh mein!
Menschen, die auf öffentlichen Plätzen einfach anfangen zu tanzen, die vom Trampolin in den Pool springen, im Hintergrund fast immer Musik. TikTok ist für die einen eine Spielwiese für Kinder und Jugendliche, für die anderen aber ein mächtiges Instrument. Denn TikTok ist mit 800 Millionen aktiven Nutzern derzeit die gefragteste Social-Media-Plattform weltweit. Und mit steigenden Nutzerzahlen wurde und wird TikTok auch ein immer größerer Wirtschafts- und Einflussfaktor. Denn ich sehe bei TikTok auch Videos der Tagesschau. Kein alberner Klamauk, richtige Nachrichten.
Eingestürzte Gebäude, verwüstete Straßen, mehrere tausend Verletzte. Was ist in Beirut passiert? Die ersten Bundesländer führen eine Maskenpflicht an Schulen ein. Muss auch ich jetzt im Unterricht eine Maske tragen?
In Deutschland werden anonyme Mails verschickt mit Drohungen.
Entstanden ist TikTok aus dem chinesischen Videoportal Musical.ly. Die App war für Lip-Sync-Videos bekannt, also kurze Clips, in denen vor allem Jugendliche ihre Lippen zu bekannten Songs bewegen und dazu tanzen. Um diese Funktion herum bietet TikTok mittlerweile viele Funktionen eines sozialen Netzwerks. Nutzer folgen sich gegenseitig, liken und kommentieren Videos der anderen. Schnell gehen Videos viral, werden tausend- und millionenfach geteilt und geliked. Eine solche Plattform, die einzelnen Nutzern ein Millionenpublikum verschafft, ist bares Geld wert. Falco Punch, so der Künstlername, ist 24 Jahre alt und kommt aus Schleswig-Holstein. Bei TikTok hat er aktuell 9,1 Millionen Follower. Seine Videos sind sogenannte Transition-Videos. Sie sind aufwendig produziert, jeder Schnitt eine optische Täuschung. In seinem aktuellsten Video steht Falco Punch zu Beginn mit einem Laserschwert im Wald. Mit dem Schwert teilt er scheinbar das Display und steht in der nächsten Einstellung in seinem Wohnzimmer. Dann zoomt er ganz nah an sein Auge und beim Rauszoomen sieht man plötzlich eine ganz andere Person. Mehr als 108.000 Menschen gefällt das Video. Auf die Frage einer Nutzerin in den Kommentaren, wie lange er für das Video gebraucht hat, antwortet er 3 Stunden. Manchmal braucht er auch 10 Stunden für 15 Sekunden Video. Kurz vor dem Spiegel tanzen und es dann online stellen reicht also nicht. Längst wird für TikTok aufwendig produziert. Die Industrie nutzt Influencer für die Werbung durch Produktplatzierung, um eine große und junge Zielgruppe zu erreichen. Influencerin Caro Dauer zum Beispiel tanzt vor ihrer Bosch-Küchenmaschine und singt.
Salagadula, Menschikabula, Bipiti, Bappiti, Bosch.
Je mehr Follower, desto mehr Geld. Falco Punch hatte Kooperationen mit BMW und Samsung. Laut dem Magazin Gründerszene hat er im vergangenen Jahr mit seinem TikTok-Account einen 6-stelligen Betrag verdient. Für einige Jugendliche ist TikTok also vielleicht noch eine Spielwiese für lustige Videos und schnelle Unterhaltung. Für andere ist es aber längst eine Geldmaschine.
Lea Schäbaum über die Videoplattform TikTok, Spielwiese, Geldmaschine, soziales Netzwerk. Christian Schiffer, Netzexperte unter anderem beim Bayerischen Rundfunk. Guten Tag.
Guten Tag.
Mit Lippensynchronisation von Musikvideos ist TikTok gestartet, war was mal so für kleine Mädchen. Jetzt gehört die App zu den sich am schnellsten verbreitenden mobilen Apps. Wie konnte TikTok in so schneller Zeit so erfolgreich werden?
Ja, das ist eine wirklich gute Frage, weil TikTok war auch nicht die erste App, die es probiert hat mit solchen Kurzvideos, aber sie ist bei weitem die erfolgreichste. Ich glaube, ein Teil oder was viel ausmacht, ist künstliche Intelligenz. Wenn man TikTok benutzt, dann wird man feststellen, dass diese App einen unglaublichen Sog auf einen ausübt. Also die Videos dauern ja in der Regel nur 15 Sekunden. Aber man schaut eins zu Ende und dann kommt das nächste und dieser Algorithmus wird immer besser und immer besser und zeigt einem dann tatsächlich genau das an, was man sehen möchte. Und das führt eben dazu, dass erst in China, aber jetzt auch im Westen, Leute in der U-Bahn sitzen und TikTok-Videos schauen oder eben im Aufzug. Und insgesamt 50 Minuten am Tag, das ist sehr, sehr viel, was dort TikTok-Nutzer an Zeit verbringen. Das ist so das eine.
Wie macht dieser Algorithmus das, dass er genau weiß, was ich will, das genau individuell passend macht, obwohl man sich noch nicht mal ordentlich anmelden muss?
Ja, das ist wirklich so eine gute Frage, aber es ist natürlich beim TikTok-Algorithmus immer so, wie bei vielen Algorithmen, es ist so gut gehütet wie das Coca-Cola-Rezept. Und was genau es am Ende die Zutaten sind, das weiß man nicht. Was man aber weiß, ist, dass der Gründer von TikTok oder ByteDance ein großer Experte auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz gewesen ist. Und das ist da sicherlich mit hineingeflossen. Das Interessante ist ja, wenn wir uns soziale Netzwerke in den letzten Jahren anschauen, dann haben wir immer viel gesprochen über diesen Netzwerkeffekt. Netzwerkeffekt heißt, dass ein soziales Netzwerk an Bedeutung gewinnt, wenn möglichst viele Leute es verwenden. Also ganz typisch das Telefon. Sie können das beste Telefon auf dem Planeten haben. Wenn Sie aber die einzige Person sind mit einem Telefon, dann nützt Ihnen das Telefon gar nichts. Und genauso ist es, wenn Sie die einzige Person sind, die zum Beispiel bei Facebook ist oder bei WhatsApp. Und eigentlich war das immer das, was quasi die Netzwerke groß gemacht hat, automatisch groß gemacht hat. Je mehr Leute dort waren, umso erfolgreicher war das Netzwerk, umso mehr Leute wollten dorthin. Und bei TikTok sehen wir jetzt das erste Mal seit langer Zeit ein Netzwerk, das nicht so funktioniert, weil man muss ja dort gar keine Freunde haben. Man muss auch gar nicht vielen Personen folgen, sondern man kann das einfach starten und sich diesen Sog hingeben. Und das ist eigentlich das Neue und das Besondere an dieser Plattform.
Jetzt hat diese Plattform, hat TikTok aber mittlerweile auch eine politische Bedeutung erlangt, zum Beispiel im Zusammenhang mit Black Lives Matter. Zum Beispiel waren zu sehen Bilder jetzt von der Explosion in Beirut, die gingen über TikTok um die Welt. Ist da mehr politische Plattform draus geworden als eigentlich geplant?
Ja, das glaube ich schon und ich glaube, dass das auch nicht besonders erstaunlich ist, weil ich finde, dass sich TikTok in einer Hinsicht von anderen Plattformen unterscheiden, insbesondere von Instagram zum Beispiel. Ja, bei Instagram ist es ja diese Pseudo-Authentizität. Man versucht sein Leben so zu inszenieren, als wäre es authentisch, auch wenn wir alle wissen, dass das nicht stimmt. Ja, also nicht jeder ist dauernd auf den Malediven, aber auf Instagram hat man irgendwie dauernd den Eindruck, jeder sei die ganze Zeit auf den Malediven. Bei TikTok ist es so, da ist von Anfang an klar, hier wird Theater gespielt, hier wird inszeniert. Es gibt eben diese Lip-Sync-Videos, es gibt die Sketche. Und da passt natürlich sowas wie politische Inhalte passen da eigentlich ziemlich gut rein. Weil das auch etwas ist, wo man sagt, das hat einen Anfang und ein Ende und ich erkläre euch jetzt mal was oder ich habe hier ein Anliegen. Es gab vor einigen Monaten den Fall einer jungen TikTokerin aus Deutschland, die hat ihre Angst vor dem Dritten Weltkrieg zum Beispiel in einem TikTok-Video geäußert. Es gab ein Schminkvideo, eines der ersten politischen Videos, das um die Welt gegangen ist, wo eine TikTokerin auf die Situation in China aufmerksam gemacht hat. Und ich glaube eben dieses Umfeld, dass das eben nicht so dieses Schlüssellochige hat, dass das eben nicht so dieses Private hat, sondern dass dort immer klar ist, hier mache ich eine Inszenierung für dich oder spiel dir etwas vor oder sage dir, was mich gerade sehr beschäftigt. Das, glaube ich, dient natürlich letztendlich auch politischen Inhalten, auch wenn die chinesische Führung, ja, TikTok ist eine chinesische App, das vermutlich nicht besonders gerne sieht, zumindest nicht, wenn es natürlich China betrifft oder Themen wie Hongkong.
So tickt also TikTok, aber Sie haben es eben schon mal gesagt, ist eine chinesische App. Eine andere chinesische App hat Trump eben jetzt auch gleich im Visier und ihr auch den Krieg angesagt, nämlich WeChat. Beide haben chinesische Wurzeln. Muss man trotzdem unterscheiden zwischen diesen beiden Diensten?
Ja, auf jeden Fall. Also diese beiden Apps haben wenig gemeinsam, außer dass sie beide aus China kommen. Sie gehören auch unterschiedlichen Unternehmen, allerdings sehr großen Unternehmen. Und WeChat ist eigentlich so eine Art Schweizer Taschenmesser für das chinesische Digitalleben. Das ist quasi eine sogenannte Super-App, also eine App, die viele Funktionen in sich vereint. Das kennen wir in Europa oder im Westen gar nicht und vielleicht ist das auch ganz gut so. Denn es ist eine App, auf der zum Beispiel Ausweisdaten sind, eine App, mit der man chatten kann, mit der man einkaufen und bezahlen kann, mit der man aber auch Visa beantragen kann oder den nächsten Arzttermin buchen kann und das eben alles in einer App. Alles sehr, sehr hoch integriert, alles sehr konzentriert und zentralisiert in einem Programm. Und deswegen gilt WeChat auch als sehr besonderes oder sehr effizientes Überwachungswerkzeug der chinesischen Führung. Aber klar ist, für den Alltag in China ist WeChat wahrscheinlich eine App, die völlig unverzichtbar ist. Und deswegen kann es auch sein, dass wenn Donald Trump diese App blockiert, beispielsweise im iStore in China, aber auch in den USA, dass dann wiederum zum Beispiel weniger iPhones verkauft werden, weil ein iPhone in China, ohne dass diese App läuft, ist eigentlich für einen Chinesen kein besonders attraktives Investment.
So funktioniert WeChat und so funktioniert TikTok. Die beiden Apps hat Trump im Moment im Visier. Christian Schiffer, Redakteur, Netzexperte beim Bayerischen Rundfunk. Vielen Dank. TikTok, WeChat, Instagram, kalter Krieg im Internet, der Tag in HR2 Kultur. Mein Kollege Rainer Dachselt hat mal recherchiert und dabei herausgefunden, dass mittlerweile die Chefs der Weltmächte selbst sich als Influencer präsentieren.
Hey, es ist wieder Zeit für so ein Video. Von mir, Donald, Rezo. Ich bin Rezo Trump und meine Haare sind auch nicht orange, sondern blau, blau, versteht ihr? Okay, so far, Leute. Heute heißt mein Video die Zerstörung von allen anderen, also außer mir, denn ich bin unzerstörbar und der Geilste. Ich, Donald, also nein, Quatsch, Rezo. Und das stimmt, ich habe alle Fakten gesammelt, die das beweisen. Es sind wirklich gute Fakten und sie dauern eine Stunde. Hey, und dabei habe ich schon 5 Stunden weggelassen. Haha, okay, just kidding, Leute. Also ganz viele sagen, ich bin dumm, aber das sind Fake News. Ich kann es beweisen mit dieser Statistik. Der Punkt ganz oben, über den ganzen anderen Punkten, das ist meine Intelligenz. Und wenn ihr ihn nicht sehen könnt, liegt das daran, dass er so weit oben ist, dass er nicht auf den Bildschirm passt. Ja, get over it, folks. Und weil ich der Intelligenteste bin, erkenne ich auch sofort, wenn jemand Fake News über mich erzählt. Alles klar? Versucht es mal. Erzählt mal Fake News. Zum Beispiel, dass ich mit diesen Corona-Dingsbums nicht fertig werde. Dabei beweisen die Zahlen, dass ich alle davor rette. Hier, dieser Balken. Das sind alle Amerikaner, die noch leben. Und wem verdanken sie das? Eurem Donald, Quatsch, Rezo. Yeah, folks. und bestimmt nicht diesem alten Knacker Joe Biden und seiner neuen Bratze da. Die mache ich fertig, das beweise ich euch mit den Zahlen in meinem nächsten coolen Video. Teilt erstmal dieses, es ist schon 500 Billionen Mal geteilt worden. Okay, soweit Leute.
Staatschefs als Influencer, jetzt auch einzigartig in der digitalen Welt. Rainer Dachselt hat noch mehr Beispiele gefunden, davon später. HR2 der Tag. Schließung innerhalb von 45 Tagen oder ein Verkauf an Microsoft. Per Präsidentendekret setzt US-Präsident Trump die chinesischen Eigentümer der populären Videoplattform TikTok unter Druck. Ebenso die App WeChat ist davon betroffen, mit der Menschen in und aus China in den USA alles erledigen. Gespräche, Chats, Bestellungen. Was genau hat US-Präsident Trump davor? Markus Schuler berichtet.
US-Präsident Donald Trump ist besonders gut im Zünden von Nebelkerzen, um von den eigentlichen Problemen abzulenken. Genau das macht Trump derzeit, sagt der deutschstämmige Technologiejournalist Frédéric Ladinois von TechCrunch in Portland.
Die Trump-Regierung sucht auch irgendwie nach einem Feind, denn das hilft ihnen immer. Und in diesem Fall ist der Feind jetzt China. Wie gefährlich ist WeChat, wie gefährlich ist TikTok und auch wie viele Daten kann Huawei in irgendeiner Form von seinen Produkten nach China überweisen, ohne dass das jemand mitkriegen würde, ist eine komplizierte Frage. Ich glaube, das ist hier eher eine politische Geschichte, als dass es eine technische Geschichte ist.
Wenn ein US-Präsident schnell etwas durchboxen will, selbst gegen den Rat aus den eigenen Reihen, dann erlässt er Dekrete. So geschehen auch im Falle TikToks. Die Muttergesellschaft von TikTok, ByteDance, hat ihren Sitz in Peking. Rund 100 Millionen Menschen haben in den USA die besonders unter Jugendlichen beliebte App auf ihrem Handy installiert. Das Dekret sieht vor, dass TikTok bis Mitte September an ein US-Unternehmen verkauft sein muss, ansonsten droht die Verbannung aus den App-Stores. Derzeit verhandelt das Softwareunternehmen Microsoft um eine Übernahme des TikTok-Geschäfts in den USA, Kanada, Neuseeland und Australien. US-Präsident Trump hat deshalb, rein vorsorglich, eine Provision von Microsoft gefordert, sollte der Deal zustande kommen.
The United States should be reimbursed or should be paid a substantial amount of money, because without the United States they don't have anything.
Es hat etwas von Kaltem Krieg 2.0, sagen viele Beobachter. Die USA wollen den Zugang chinesischer Technologieunternehmen zum amerikanischen Markt kappen. Begründung der US-Regierung: Apps wie TikTok könnten die Daten amerikanischer Bürger sammeln und an die Kommunistische Partei Chinas weiterreichen. Die Pläne in Washington gehen aber noch weiter. Das hat vor wenigen Tagen US-Außenminister Mike Pompeo deutlich gemacht. Wir werden dafür sorgen, dass nicht vertrauenswürdige chinesische Telekommunikationsfirmen Dienste zwischen den USA und anderen Ländern nicht mehr anbieten können. Auch chinesische Apps müssen aus den App Stores verschwinden. Das hat Präsident Trump aus gutem Grund entschieden. Das Programm nennt die US-Regierung Clean Network Program, sauberes Netz. Chinesische Unternehmen sollen keinen Zugriff auf Unterseekabel, Cloud-Dienste sowie Mobiltelefone und beliebte Apps wie TikTok bekommen. Was vielfach unterging, Trump geht in einem seiner Dekrete auch gegen den chinesischen Online-Riesen Tencent vor. Der Konzern betreibt unter anderem die in China extrem beliebte App WeChat. Auch für Tencent gilt: Bis Mitte September darf es auf dem US-Markt nicht mehr aktiv sein. Frédéric Ladinois von TechCrunch.
Wie alle großen Firmen in China versuchen sie weltweit global zu investieren. Das machen die amerikanischen Firmen ja genauso. Und das macht der Trump-Regierung ein bisschen Sorgen, dass plötzlich China diese Macht hat auf dem amerikanischen Markt.
Markus Schuler über Trumps Tech-Krieg gegen WeChat und TikTok. Bastian Hermusson von der Heinrich-Böll-Stiftung in Washington. Guten Tag. Herr Hermusson? Hallo, Herr Hermusson. Wir würden gerne mit Ihnen sprechen, hatten eben eine Verbindung und wir versuchen, die nochmal aufzubauen. Herr Hermusson sitzt für die Heinrich-Böll-Stiftung in Washington und mit ihm wollte ich sprechen darüber, ob das jetzt eigentlich die Spionagegefahr ist oder aber ob Trump vielleicht was anderes im Schilde führt. Herr Hermusson, sind Sie jetzt da? Ich höre ihn leider immer noch nicht. Kleinen Moment, wird mir
sich jetzt. Ich hab alles gehört, aber.
Das ist schon mal schön, dann können Sie mir jetzt antworten. Also sieht Trump wirklich eine Spionagegefahr durch China oder will er einfach den Konflikt zu China noch ein bisschen weiter schüren? Schließlich sagt er ja auch immer noch, das ist das Land, das schuld ist an der Corona-Pandemie.
Ja, erstmal guten Abend, Frau Fuhrmann. Ich hoffe, jetzt hören Sie mich.
Ja, wunderbar, guten Abend.
Wunderbar, guten Abend. Zur Spionagegefahr. Ich meine, es gibt bislang keine Beweise. Ja. Zumindest hat die US-Regierung keine Beweise vorgelegt, die zeigen würden, dass TikTok tatsächlich mit Daten missbräuchlich umgegangen ist oder das auch in Zukunft tun würde. Und das wäre eigentlich die Grundlage für ein geordnetes Verfahren gegen solche Unternehmen oder auch andere Unternehmen. Allerdings muss ich sagen, gibt es dennoch, und zwar nicht nur auf Seiten der Trump-Regierung, sondern schon bis hin zu den Demokraten, viele Stimmen in den USA, die eine mögliche chinesische Dominanz im Technologiesektor als Gefahr sehen für die USA, sowohl was mögliche Spionage angeht, als auch was eine generelle Verletzbarkeit des Internets als letztlich kritischer Infrastruktur unserer heutigen Ökonomien angeht. Ne? Und da ist es schon in der Tat so, dass natürlich chinesische Unternehmen nach dortiger Rechtslage der chinesischen Regierung gefügig sein müssen. Und das besorgt tatsächlich viele Akteure auch über Trump hinaus. Bei Trump selbst hingegen dürfen wir nicht vergessen, er ist mitten im Wahlkampf. Das steht für ihn bei allen Aktionen im Vordergrund. Er hat in seinem Handelskrieg gegen China nicht viel vorzuweisen und macht jetzt hier aus meiner Sicht auch ein bisschen eine Aktion, wo er simuliert, dass er handelt und US-Interessen gegenüber China vertritt. Das spielt da natürlich auch eine große Rolle.
Also wieder America first. Wenn er jetzt Transaktionen mit dieser Allzweck-App WeChat per Dekret verbieten will, dann verbieten will, dass US-Firmen mit der TikTok-Muttergesellschaft ByteDance Geschäfte machen, Microsoft TikTok kaufen soll, nicht nur TikTok USA, sondern auch Kanada, Neuseeland und Australien, dann klingt das schon so, als würde es nicht nur um Spionage gehen, sondern vielleicht auch um die Vorherrschaft auf dem digitalen Markt, also auch wirtschaftlich?
Das ist eine Mischung aus meiner Sicht. Auf Seiten der Trump-Regierung geht es neben dem Wahlkampf, wie gesagt, natürlich in der Tat um die wirtschaftliche Vorherrschaft der digitalen Ökonomie. Und da ist China der Hauptkonkurrent. Wir dürfen nicht vergessen, die EU kommt an zweiter Stelle. Ja, da gibt es auch immer wieder Auseinandersetzungen. Aber in der breiteren politischen Debatte hier im Land spielt schon mehr eine Rolle als nur wirtschaftliche Fragen. Da gibt es sowohl bei den Republikanern wie auch den Demokraten die politische Sorge, dass Chinas Modell eines quasi digitalen Totalitarismus das freie Internet als solches bedroht. Und da geht es deswegen um mehr als Wirtschaft. Es geht wirklich auch um einen Systemwettbewerb und in großem Maße auch um eine politische Frage. Ja, was für eine Zukunft das Internet haben soll. Und da ist China eben hat da nochmal eine andere Rolle.
Er hat das Ganze ja noch garniert mit einem speziellen Vorhaben. Wir haben es eben noch mal gehört, bei einem TikTok-Deal mit Microsoft soll es doch bitte eine Zahlung an die US-Regierung geben. Das ist ja fast schon eine mafiöse Geste. Wie würde sich das denn auf das Ansehen der USA und dieser Regierung auswirken?
Ich meine, das ist so ein typischer Trump-Vorschlag. Ja, es gibt keine rechtliche Grundlage dafür, dass eine Regierung für die Genehmigung von Unternehmensfusionen, Übernahmen oder so etwas quasi ein Handgeld bekommt. Das würde ja Korruption Tür und Tor öffnen. Und genauso regiert Trump eben, als ob die Regierung sein privates Unternehmen sei und er sich seine Dienste grundsätzlich bezahlen lässt. Übrigens macht er das ja auch häufiger mit dem Auge auf seine persönlichen finanziellen Interessen. Aber dafür gibt es, wie gesagt, keinerlei legale Grundlage. Das ist aus meiner Sicht auch ein bisschen Wahlkampfgetöse, wie seinerzeit das Mexiko für seine Mauer bezahlen würde, die ja bis heute immer noch nicht gebaut ist. Das wird nicht passieren.
Eigentlich ist ja Trumps Medium Twitter. Twitter zeigte sich jetzt auch zunehmend kritischer gegenüber den Tweets von Trump. Er drohte dann mit einem Verbot. Zeigt das auch ein bisschen, in welcher Not er sich sieht? Sieht er seine Fälle davon schwimmen?
Soweit will ich noch nicht gehen. Im Moment hat Trump in den sozialen Medien gegenüber seinem Wahlkampfkonkurrenten Joe Biden noch einen riesigen Vorsprung an Followerzahlen, ja, und auch an Einfluss, den er dort ausübt. Aber es ist in der Tat so, sein politisches Wohl und Wehe hängt auch ganz stark an diesen sozialen Medien. Und das liegt daran, dass er eine Politik betreibt, die ja komplett von der Realität abgekoppelt ist. Und dafür muss er unabhängig sein von den realen Nachrichtenmedien. Seine Wählerbasis schaut im Wesentlichen den rechten Fernsehpropagandasender Fox News und darüber hinaus aber informiert sich aus sozialen Medien und im rechten Segment dort vor allem Verschwörungstheorien, ja, die eine enorme Reichweite haben. Das ist im Prinzip der Treibstoff des Trumpismus, ist diese Parallelwelt, die sich in sozialen Medien abspielt. Und daher muss es ihm langfristig schon zu denken geben, wenn er jetzt auf Twitter und Facebook manchmal kritischer auch angegangen wird, dass mal seine regelmäßigen Lügen auch als solche gekennzeichnet werden. Noch sind es aber eher symbolische Schritte und es ist nicht so, dass ihm jetzt die Fälle davon schwimmen in sozialen Medien.
Aber er könnte sich doch das eigene Wasser abgraben, wenn er jetzt, wie angekündigt, dann noch mehr als 60 weitere Internetdienste verbieten will. Da macht er sich keine Freunde und nimmt sich ja letztendlich auch die Möglichkeiten, sich auf diese Art und Weise weiter zu verbreiten.
Das ist richtig. Also er hängt davon ab, dass es soziale Netzwerke gibt, die eine enorme Bandbreite haben, eine enorme Reichweite haben und die er dafür nutzen kann. Deswegen hat Trump am wenigsten Interesse daran, dass jetzt Facebook, Twitter oder andere große Dienste in großem Maße gesperrt werden. Übrigens auch TikTok selbst, das ja bei jungen Menschen vor allem sehr beliebt ist. Auch dort gibt es mehr Trump-Anhängerinnen und Anhänger, die politisch ihre Äußerungen auch als solche verbreiten, als jetzt demokratische Anhänger, bislang zumindest. Insofern ist es richtig, am Ende hat auch Trump ein Interesse daran, dass es starke soziale Netzwerke gibt, aber aus seiner Sicht mit möglichst wenig Kontrolle über die Inhalte. Mhm. Ja, denn dann hat er mehr Handlungsspielraum.
Also es gibt die politische Ebene, es gibt die wirtschaftliche Ebene, es gibt die Datenebene, weil man ja tatsächlich davon ausgehen kann, dass da einiges nach China abfließt. Aber auch bei amerikanischen Unternehmen weiß man, dass Facebook da jetzt ja auch kein Kind von schlechten Eltern ist und durchaus der US-Geheimdienst NSA mithört, mitlauscht, mitliest. Wenn man jetzt sich anschaut oder vielleicht mit etwas Mühe dann doch was Positives entdecken will in dieser Politik Trumps an dem Punkt, könnte es vielleicht sogar doch ein Vorbild für Europa sein, dass man sagt, ja, wir brauchen eigentlich hier in Deutschland da auch mehr ein Auge drauf, welche Daten abfließen?
Ich denke, die EU hatte ohnehin bislang aus meiner Sicht dankbarerweise wesentlich höhere Datenschutzstandards, als es in den USA möglich ist. Daher in der EU gibt es ja auch intensive Debatten über die Frage, wie das gewährleistet werden kann mit ausländischen Unternehmen. Ich möchte aber auch darauf hinweisen, dass die USA jetzt, was diese Politik angeht, weiterhin nicht vergleichbar ist mit China. Wir haben hier trotz unterschiedlicher Datenschutzstandards mit Europa einen funktionierenden, unabhängigen Rechtsstaat, wo Gerichte darüber entscheiden, inwieweit der Staat auch Zugriff auf Daten haben kann. Ja, wir haben eine freie Presse, die kritisch berichtet über Machtmissbrauch und unabhängige Parlamente, die letztlich das Handeln der Regierung auch überwachen. Daher sind wir hier von einem digitalen Totalitarismus noch weit entfernt. Aber der Punkt, auf den Sie anspielen, ist tatsächlich einer der Kritikpunkte an dieser Aktion von Trump für TikTok. Nämlich, dass die Regierung hier in diesem Rechtsstaat eben nicht einfach nach Gutdünken und ohne das Vorlegen von Beweisen Unternehmen dicht machen kann. Und gerade in einem so wichtigen Bereich wie der digitalen Ökonomie. Und an der Stelle aus meiner Sicht sollte das sicher kein Vorbild für Europa sein, dass man ohne jedes Verfahren und ohne jede Beteiligung von Parlamenten oder Ausschüssen oder das Vorlegen von Beweisen hier in die Wirtschaft in der Weise eingreift.
Einschätzungen von Bastian Hermeson von der Heinrich-Böll-Stiftung in Washington. Vielen Dank. TikTok, WeChat, Instagram, kalter Krieg im Internet, der Tag in HR2 Kultur. Auch Chinas Staatschef ist als Influencer übrigens in den Netzwerken unterwegs. Auch seinen Clip hat Rainer Dachselt entdeckt.
Halli, hallo und hallo, Halli, hier ist wieder euer Xi, aber nicht Xi Jinping, nein, das ist eine Lüge der Geheimdienste. Ich bin euer derbe-coole Xi von Beauty Palace. Willkommen zu meinem neuen Video. Haha. Und hinter mir steht meine Chaos-Truppe. Da ist der Li, da ist der Xue und da ist Chen. Die sind auch alle nicht vom Geheimdienst, sondern gechillt as fuck. Gell, Chen?
Ja, geliebter Staatsführer.
Chen, du sollst mich nicht so nennen, sonst sperre ich dich ins Umerziehungslager. Ich meine ins Kinderzimmer. Haha, verstanden, cooler Xi. Läuft bei dem, okay? Und Mann, was bin ich aufgeregt. Wir haben nämlich heute eine saucoole Challenge am Start. Also zuerst hier für meine Freunde. Versucht mal alle, auf einem Bein zu stehen. Okay, das war jetzt nichts. Ich versuche es gleich auch mal. Aha, hey, funny, ich muss noch üben.
Das musst du, geliebter Staats... cooler Ski.
Ja, und heute habe ich in meinem Video noch ein Easter Egg für meine Fans. Eine Challenge nur für euch. Also wie viele Gigabyte von euren persönlichen Daten könnt ihr in 2 Minuten zu mir herüberschicken? Ich gebe euch ein Zeichen. Go for it! Schickt mir wirklich alles. Ich finde es total interessant. Und der Geheimdienst kriegt nichts, versprochen, gar nichts.
Warum nicht, geliebter Staatsführer?
Das hast du zum letzten Mal gesagt. Okay, Fans, euer cooler, gechillter Xi sagt Ciao-i. Ich habe jetzt zu tun. Und das nächste Mal sind wir alle wieder an Bord, außer Chen.
Nein, bitte nicht!
Staatschefs als Meinungsmacher, jetzt auch in sozialen Netzwerken. Es gibt noch mehr davon später auch bei uns. Die Ankündigung Donald Trumps, alle Geschäfte mit dem Mutterkonzern ByteDance, zu dem die App TikTok gehört, auf dem amerikanischen Markt zu verbieten, sorgt für Zündstoff und für breite Diskussionen in den USA, weltweit, aber vor allem auch in China. Axel Dorloff berichtet.
Ken Hu aus Peking nutzt kein TikTok, weil es die App in China gar nicht gibt. Die chinesische Version, ebenfalls vom Pekinger Unternehmen ByteDance, heißt Douyin. Sie hat derzeit in China weit mehr als 500 Millionen aktive Nutzer pro Tag, auch Ken Hu. Dass US-Präsident Donald Trump damit droht, die Auslandsversion TikTok vom Markt zu schmeißen, findet der 33-jährige Pekinger absurd. Du kannst nicht private, kommerzielle Unternehmen mit der staatlichen Maschine zerstören. Ich bin mir nicht sicher, ob China plant, zurückzuschlagen. Vermutlich schon. In meinen Augen geht das in die falsche Richtung, weil es die freie Entwicklung der Unternehmen unterbindet. Und es unterbindet auch die Liebe der jungen US-Amerikaner für TikTok. Was der junge Mann nicht erwähnt, die freie Entwicklung der Unternehmen funktioniert auch in China nicht. Im Prinzip sind sämtliche US-amerikanische Social-Media-Apps wie Twitter, Instagram, Facebook oder WhatsApp in China blockiert. Vom staatlichen chinesischen Zensurapparat. Trotzdem ist die Empörung über die Verordnung von US-Präsident Trump in China groß. Auch bei der chinesischen Regierung. Außenamtssprecher Wang Wenbin. Die Unternehmen, um die es geht, halten sich in den USA an alle Marktmechanismen, Regularien und Gesetze. Die Aktionen der USA sind Mobbing. Die amerikanische Regierung schiebt Bedenken um die nationale Sicherheit als Grund vor, um nicht US-Unternehmen zu unterdrücken. Das ist ein unverblümter, hegemonialer Akt. US-Präsident Donald Trump hatte zuvor eine Verfügung angekündigt und Transaktionen mit ByteDance und auch dem WeChat-Betreiber Tencent verboten. Innerhalb von 45 Tagen soll offensichtlich der Verkauf der chinesischen Video-App TikTok erzwungen werden. Die US-Regierung sieht in der ByteDance-Tochterfirma eine Gefahr und warnt vor Spionage und der Zensur China-kritischer Inhalte. Der Konflikt spitzt sich damit weiter zu und ist nur einer von vielen zwischen China und den USA. Für Cindy Liang aus Peking ist das alles Teil des US-Wahlkampfs. In der Zukunft liegt die Hoffnung, sagt sie. Es ist schwer zu sagen, was Trump vor der Präsidentschaftswahl als nächstes vorhat. Es sind ja nicht nur die Technologieunternehmen, die leiden. Auch Konsulate in beiden Ländern wurden zuletzt geschlossen. Ich glaube, dass vor der Wahl noch mehr unvernünftige Dinge passieren. Danach wird sich die Situation entspannen. Also egal, ob Unternehmen im Technologiesektor oder woanders, haltet durch. Es wird in ein paar Monaten besser. Das Unternehmen TikTok hat sich bestürzt über die geplante Verfügung von US-Präsident Trump gezeigt und rechtliche Schritte angekündigt. Man werde alle zur Verfügung stehenden Rechtsmittel nutzen, um sicherzustellen, dass TikTok und seine Nutzer fair behandelt werden, heißt es. Das Vorgehen von Trump hat sich auch an den Börsen bemerkbar gemacht. Die Kurse in China gaben nach.
Axel Dorloff über die Reaktion in China auf den Vorstoß von Trump gegen TikTok. Kai von Karnap vom Mercator Institute for China Studies, kurz Merix, dort befasst mit der digitalen Entwicklung Chinas. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Fuhrmann.
China ist empört. Die Vermutungen werden laut, dass es gar nicht wirklich um die App geht. Das haben wir auch schon in dieser Sendung gehört. Wie sehen Sie das? Ist Trumps geäußerte Spionagesorge berechtigt oder hat China nicht andere Möglichkeiten, an die Daten und Informationen zu kommen?
Ja, das ist natürlich die zentrale Frage neben den wirtschaftlichen Interessen, die auch Herr Hemmissen noch erwähnt hatte. Ich glaube, da muss man zum einen sehen, dass China als Regierung oder die chinesische Kommunistische Partei auch zuvor eigentlich keine wirklichen Möglichkeiten hatte, ihre eigenen politischen Inhalte wirklich auf der Weltbühne der sozialen Medien so effektiv zu verbreiten, wie zum Beispiel über ein chinesisches Unternehmen ByteDance. Da muss man aber sagen, die Annahme, dass es direkt zu Spionage- und Propagandaaktionen kam, die muss man an verschiedenen Ebenen erstmal prüfen und das ist bis heute nicht 100% belegt. Da ist zum Beispiel die Frage, ob wirklich die Firma ByteDance die Daten so weitergibt an die chinesische Regierung, wie Trump das jetzt zum Beispiel auch annimmt. Da gibt es bestimmt Anhaltspunkte dafür, wenn man sich die AGBs, die allgemeinen Benutzerbedingungen zum Beispiel oder auch die amerikanischen User Agreements anschaut. Da steht ganz klar drin, dass Daten auch weitergegeben werden können unter Bedingungen an die Mutterfirma ByteDance. Dann muss man sich die Frage stellen, würde ByteDance das weitergeben an die chinesische Regierung? Und da haben wir auch berechtigte Gründe, dass das passieren kann, hauptsächlich wegen dem Cybersicherheitsgesetz, das auf gleichem Maße wie die Amerikaner es eben den Chinesen vorwerfen, die nationale Sicherheit als, als Ausrede quasi, als Begründung benutzen kann, um Daten weiterzugeben. Das heißt, ja, es gibt da die Gründe, und da gibt es noch weitere Gründe dazu, aber das sind die Hauptgründe, warum man auch ByteDance durchaus als chinesische Firma und als Akteur deren Interessen sehen muss. Und dann geht es eigentlich darum, wie man eben die Daten nutzen würde, die TikTok an die Behörden, die chinesischen Behörden weitergeben würde.
Was könnten die denn damit machen? Kann man damit Meinungsbildung betreiben, Einfluss auf den Wahlkampf nehmen?
Absolut, genau. Das ist die Frage, ob die chinesische Regierung auch das Interesse und die technischen Möglichkeiten hätte, um den generellen Prozess von politischen Meinungsfindungen durch gezielte und effiziente Platzierungen von politischen Botschaften eben zu beeinflussen. Und da ist die ernüchternde Antwort eigentlich noch nicht mal auf der chinesischen Seite zu finden, sondern in Cambridge Analytica, was wir seit 2016 ja auch kennen als einen maßgeblichen Faktor in manchen Wahlen, zumindest aus der Beobachtung vieler oder aus der Wahrnehmung vieler Beobachter, dass man eben schon das Nutzen oder das Verhalten der Nutzer auf sozialen Medien ausnutzen kann und auswerten kann, um dann diese Botschaften an die Bevölkerungsteile weiterzugeben, die sich noch nicht entschieden haben zum Beispiel. Das heißt, seit 4 Jahren wissen wir, dass es möglich ist. Und auch in China hat sich seitdem viel getan. Es gibt in dieser öffentlichen Meinungsmache oder der Industrie von solchen Unternehmen hat sich da wahnsinnig viel getan. Wir haben super viele Unternehmen, die das auch ganz offen eben auf politischer Ebene machen. ByteDance und TikTok tut sich da noch eigentlich nach außen hin von lösen, von trennen. Es geht eben eigentlich um kommerzielle Interessen. Es gibt auch einfach diese Nachrichtenplattform, die ByteDance ja auch über Toutiao zum Beispiel ein anderes Produkt, das ist eigentlich ihr Hauptgeschäft. Da gibt es E-Commerce und Online-Education-Dienstleistungen. Und die politischen Inhalte sind eigentlich noch nicht per se im Hauptgeschäft von ByteDance enthalten. Aber wir sehen eben, dass die chinesische Regierung auch versucht, sich ByteDance da zunutze zu machen und auch erfolgreich schon geschafft hat, Zensuranfragen zum Beispiel von angeblich sensiblen Themen wie dem Tiananmen-Massaker oder Xinjiang und der Unterdrückung der Uiguren dort und Hongkong und Taiwan, sensible Themen eben von TikTok und auch, also von chinesischen Plattformen, aber auch eben von TikTok rausnehmen zu lassen. Das heißt, die Möglichkeit und das Interesse, TikTok zu nutzen, um auf auf amerikanische Wahlen Einfluss nehmen zu wollen, ist gegeben, durchaus.
Vielleicht steckt ja aber auch auf Seiten Trumps ein neidischer Blick nach China dahinter. Es gibt in China das China-Net. China selbst blockiert auch amerikanische Apps. Und jetzt zahlt Amerika das einfach mit derselben Münze heim.
Absolut, man lässt sich da natürlich auf das Spiel ein, dass man sich gegenseitig die Netzwerke Stück für Stück blockiert. Ich denke, dass es nicht die ultimative Antwort ist, das Internet zu trennen. Es geht nämlich im Grunde um die größere Frage, wie eben soziale Netzwerke ausgenutzt werden können, um politische Meinungsfindungen zu beeinflussen. Und da hat China sich eben dem entwehrt und Amerika versucht es im Endeffekt oberflächlich, sich dem Einfluss der chinesischen Regierung auch zu entziehen. Aber das Problem sozialer Medien und deren Einflussmöglichkeiten auf Bevölkerung, das bleibt ganz klar bestehen.
Kai von Karnap vom Mercator Institute for China Studies, kurz MERIX. Ganz herzlichen Dank.
Vielen Dank, Frau Fuhrmann.
TikTok, WeChat, Instagram, Kalter Krieg im Internet, der Tag in HR2 Kultur. Und natürlich auch der russische Präsident hat sich bereits als Influencer in Stellung gebracht in sozialen Netzwerken. Party like a
Russian. Hey, ja, Party mit Vladi B. Cool. Hi, herzlich willkommen zu meinem neuen Video hier auf meinem Vladi B. Channel. Lang nicht gesehen. Der Westen behauptet ja, dass Russland hinter mir steckt. Haha, so ein Quatsch. Ich bin der übertrieben Lane Vladi B. und habe euch übelst chillige Musik mitgebracht. Nein, das war nicht übelst chillige Musik. Das hat mir jemand untergejubelt. Hier ist sie. Okay. Ich bin auch sehr aufgeregt, denn ich habe dieses sehr geile neue Produkt hier am Start. Es ist ein Impfstoff gegen dieses Corona-Dingsbums. Und ich habe auch meine Tochter am Start. Hallo.
Zdravstvuj. Sie meint, hi Leute. Und jetzt werde ich sie gegen dieses Corona-Dings impfen und damit alle uns alle von dieser Menschheitsgeißel befreien. Achtung. Ich glaube, da will jemand mit Gewalt mir unterschieben, dass Russland dahinter steckt. Typisch Westen. Aber ich bin's, euer übertrieben Lana Vladibi und geimpft. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob es wirkt, Leute. Ach, ich bin so aufgeregt. Fühlst du dich gesund, mein Täubchen? Da, geht so, Papa. Das ist der Beweis. Ein großer Moment, Folks. Und ihr wart dabei, dank mir, Vladibi. Und wenn der Westen behauptet, dass Russland dahinter steckt, dann ist er nur neidisch, weil er hat keinen so tollen Impfstoff. Der Westen hat ja noch nicht mal eine Tochter. Haha.
Vladibi als Influencer, Rainer Dachselt hat auch diesen Influencer in den Netzen aufgespürt. HR2, der Tag. Es geht um einen Markt, es geht um Daten, es geht um die Abschottung gegenüber China bei der Kampfansage von Donald Trump an die Apps WeChat und TikTok und die chinesischen Eigner. So viel ist bis hierhin schon klar geworden. Es geht aber auch um einen Informationsmarkt, auf dem es jetzt auch mit den sogenannten sozialen Netzwerken, Apps, aber auch anderen Medien um nichts anderes als Macht geht. Macht über Informationen, Macht über Meinung. Wie bis jetzt schon politisch Einfluss genommen wurde, macht Rainer Battefeld an einigen Beispielen deutlich.
Im Jahr 2019 hat Facebook ein Netz aufgespürt, das dort für fast 300 Facebook-Seiten und 75 unterschiedliche Accounts verantwortlich war. Angeblich steckte die russische Medienagentur Sputnik dahinter. Ihr Ziel, Propaganda im Sinne von Putin zu betreiben. Kein Einzelfall. Der britische Technologiejournalist David Patrick Caracos berichtete auf einer internationalen Konferenz in Athen über einen arbeitslosen Autor namens Vitali, der in St. Petersburg angeheuert wurde, um russlandfreundliche Nachrichten während des Konfliktes mit der Ukraine zu schreiben.
On the first floor was Vitali, writing fake
news. Im ersten Stock saß Vitali zusammen mit seinen Kollegen und schrieb Fake News. Im zweiten Stock war die Social-Media-Abteilung. Hier wurden Karikaturen und Memes produziert für alle sozialen Netzwerke, um die Linie des Kreml zum Ukraine-Konflikt zu propagieren. Im dritten Stock saßen die Blogger. Es gab zwei Arten davon. Die ersten waren die angeblichen ukrainischen Blogger, die schrieben, wie schrecklich die Situation in Kiew war, dass Teile der Stadt keinen Strom mehr hatten und dass den Kindergärten das Essen ausging. Die zweiten waren die angeblichen amerikanischen Blogger. Sie schrieben darüber, dass ganz Amerika die Aktionen von Putin unterstützt und die Ukrainer nur Faschisten sind. Solche Sachen eben.
Es ist kein Geheimnis, dass Russland viel Geld in seine Außenwirkung steckt und dabei nicht kleckert, sondern klotzt. In den vom russischen Staat finanzierten Auslandssender RT, der bis vor einigen Jahren noch Russia Today hieß, wurden im Jahr 2013 laut Wikipedia 250 Millionen Euro gepumpt. Das Ziel des Senders ist es, Russland im Ausland gut darzustellen. Der Sender ist über Satellit und sogar in deutscher Sprache auch bei uns zu empfangen, vor allem ist er aber mit einem eigenen Kanal bei YouTube zu finden. Aber wie ausgewogen sind die Nachrichten? Ist das am Ende nicht bloß Propaganda? Das Medienmagazin ZAP des NDR konnte mit der ehemaligen RT-Journalistin Lea Frings sprechen.
Also wer sich heute die Berichterstattung von RT Deutsch anschaut, der sieht einfach, dass es an Glaubwürdigkeit fehlt. Und auch an wirklicher Professionalität.
Fake News und Propaganda in den sozialen Medien, damit steht der russische Staat nicht allein da. Auch China mischt kräftig mit, nicht unbedingt bei YouTube, Facebook, Twitter oder Instagram. Diese Seiten und noch viele mehr werden in China vom Staat geblockt. Man hat aber eigene Gegenstücke dazu entwickelt, zum Beispiel den Messenger-Dienst Tencent, den jeder Chinese kennt. Das Magazin Forbes berichtete in diesem Juni von der 50-Cent-Armee. Dahinter stecken vom chinesischen Staat finanziell unterstützte Kommentatoren. Ihre Zahl soll zwischen 500.000 und 2 Millionen Menschen liegen, die zum Beispiel bei Tencent pro-chinesische Positionen vertreten. China ist natürlich auch da, wo die Jugend ist. Bei TikTok beispielsweise. Das chinesische Videoportal erhält Unterstützung durch kleine, politisch eingefärbte Filme.
Die USA wurden gegründet, um die weißen Landbesitzer zu schützen. Ihre Verfassung ist ein Dokument von und für die wenigen Reichen. So konnte sich Ungleichheit entwickeln. Die US-Wahlen sind eine Live-Show. Manche Amerikaner wollen verzweifelt ihre Privilegien behalten. Kommen wir nun nach China zurück. Die Chinesen haben ein Ideal. Es lautet, die Welt gehört allen. Wir glauben, dass die Welt allen Menschen gehört.
Während Russland vor allem seine Außenwirkung aufhübschen möchte, geht die chinesische Propaganda eher nach innen, an das eigene Volk, aber nicht nur. Viele chinesische Firmen und Medien nutzen Twitter. Im eigenen Land ist es verboten. Erst vor wenigen Wochen fand Twitter über 32.000 Konten von Nutzern, hinter denen staatlich gesteuerte Informationskampagnen stecken. Sie wurden, so berichtet es der Wirtschaftssender CNBC, geblockt.
Rainer Battefeld über den schon ewig dauernden Krieg um Informationen und Meinungen. Chris Köver von Netzpolitik.org, einer Plattform, die sich mit Fragestellungen rund um Internet, Gesellschaft und Politik beschäftigt und sich für digitale Freiheit und Offenheit einsetzt. Guten Tag.
Guten Tag.
Ganz offensichtlich läuft der Informationskrieg auch ohne Apps und Plattformen. Wie zentral sind die denn trotzdem für den Kampf um die Vorherrschaft über Informationen im Moment?
Ja, sie sind in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Das haben wir ja auch schon an Wahlen in der Vergangenheit gesehen, wo eben tatsächlich der Einfluss von Plattformen wie vor allem Facebook, aber auch Twitter, YouTube immer größer wird im Moment.
Das heißt, es ist ein deutlicher Unterschied, ob ich über Radio und Fernsehen versuche, Informationen zu manipulieren oder ob ich über die Netzwerke gehe.
Ich glaube, ein großer Unterschied, der vielen vielleicht nicht klar ist, ist eben diese Nichtlinearität und das, was man eben Microtargeting nennt, was auf Social Media möglich ist. Also wenn ich jetzt ein Radioprogramm oder eine Fernsehsendung habe, dann sehen alle das Gleiche und ich kann nachher auch nachvollziehen, was ausgestrahlt worden ist. Wenn ich aber auf Social Media bin, dann kann es sein, dass ich eben auf Facebook komplett andere Dinge angezeigt bekomme als Sie. Und das lässt sich sehr schwer rekonstruieren, weil wir auch viel zu wenig darüber wissen, wie die Algorithmen dieser Plattform funktionieren. Und das ist eben ein großer Unterschied, denke ich, weil es tatsächlich viel schwieriger gemacht hat, zu rekonstruieren, wer eigentlich was zu sehen bekommt und ob das in irgendeiner Art und Weise verzerrend wirkt.
Und wie realistisch ist es, dass ausgerechnet eben TikTok auch für diese Desinformationskampagnen benutzt wird und benutzt werden kann?
Also wir haben gesehen, dass TikTok wie alle großen Social-Media-Plattformen natürlich sehr wohl für Desinformation genutzt wird. Also zum Beispiel war eben während der Pandemie, fing dann irgendwann natürlich auch auf TikTok, haben wir die Desinformationen rund um das Virus gesehen oder um Infektionszahlen in den USA. Das ist aber überhaupt kein Alleinstellungsmerkmal auf TikTok. Das ist etwas, was wir ja parallel auf allen anderen Social-Media-Plattformen auch beobachtet haben. Und es ist tatsächlich sogar so, dass TikTok eben sehr klare Policies hat, die sich gegen diese Form der Desinformation wenden und auch versucht, dagegen vorzugehen seit einiger Zeit.
Wenn Trump jetzt Meinungspolitik bei TikTok oder WeChat ablehnt oder Datenklau verurteilt, dann hat man jetzt doch langsam auch im Laufe dieser Sendung den Eindruck gewonnen, dass es eben mehr um die Ablehnung dieser Meinungen geht, die eben nicht in seinem Sinne sind. Also passen ihm einfach die Informationen nicht in seine Informationspolitik, zu der ja eigentlich auch Desinformation gehört?
Ich glaube, dass Trump, wie wir ja aus vielen Beispielen in der Vergangenheit jetzt gesehen haben, durchaus sehr affektgetrieben ist. Und es ist ja bekannt, dass Twitter eben einer seiner liebsten oder vielleicht sein liebster Kanal ist, um sich selbst auf Social Media zu äußern. Und auf TikTok wiederum hat es ja vor einiger Zeit eben Fälle gegeben, wo sich TikTok-Nutzerinnen in Trollkampagnen eben zusammengetan haben, um ihn an den Karren zu fahren und seine Kampagne zu sabotieren. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht gerade dazu beigetragen hat, dass er diese Plattform jetzt oder diese App jetzt noch tiefer in sein Herz geschlossen hat. Allerdings muss man auch ganz klar sehen, diese Kampagne, die Trump jetzt gerade fährt gegen TikTok, hat im Zweifelsfall ganz nichts mit den Inhalten auf der Plattform zu tun und alles damit, dass es eben eine Form von politischer Positionierung ist. Also im Grunde geht es nur darum, sich eben als Hardliner gegen China vor allem zu positionieren. Und TikTok ist nun mal eine chinesische App. Und indem er sich da jetzt hinstellt als derjenige, der TikTok im Zweifelsfall verbietet oder auch überhaupt TikTok als eine Art von Staatstrojaner für die chinesische kommunistische Partei inszeniert, hat er da in erster Linie wirklich sein eigenes politisches Auftreten im Blick.
Wenn man das ablehnt, Frau Köver, und sich für digitale Freiheit und Offenheit einsetzt, also eben auch sagt, TikTok, WeChat einfach aushebeln, Twitter mit einem Verbot drohen, das geht alles überhaupt nicht. Heißt das denn im Umkehrschluss, man muss mit allem einverstanden sein, was die Plattformen da so treiben?
Nein, natürlich überhaupt nicht. Also das ist ja wirklich so eine durchaus sinnvolle Forderung, die man jetzt auch aus diesen ganzen Debatten um TikTok und ein Verbot auch ziehen könnte, wäre eben zu sagen, das Problem ist doch eigentlich, dass wir viel zu wenig wissen. Wir wissen zum Beispiel nicht genau, wie der Algorithmus von TikTok funktioniert, was das Unternehmen mit den Daten genau anstellt, die es eben über seine Nutzerinnen sammelt. Und das gilt aber eben nicht nur für TikTok, sondern für alle großen Social-Media-Plattformen genauso, auch diejenigen aus dem Silicon Valley. Und eigentlich wäre das jetzt mal ein ganz guter Anlass zu sagen, wenn man denn hier etwas verändern will, dann könnte man so regulieren, dass man da einfach mehr Transparenz fordert. Die Unternehmen sollen ihre Algorithmen offenlegen, offenlegen, wie sie genau zu ihren Moderationsregeln gelangen, wie sie die umsetzen. Das wurde in der Vergangenheit viel zu wenig getan und da ist definitiv noch ein großer Spielraum, das zu fordern.
Das heißt, wir brauchen mehr Transparenz, weniger Begrenzung auf der anderen Seite?
Ja, würde ich so sagen.
Kann man denn überhaupt das, was jetzt Trump ja auch versucht, den Zugang zu Informationen über die Zulassung, über Verfügbarkeiten von Apps auf nationaler Ebene wirklich steuern? China tut es ja auch, vielleicht ist Trump da eben ein bisschen neidisch, aber kann man wirklich technisch eine Beeinflussung ausschließen?
Ja, man kann natürlich versuchen, bestimmte Informationskanäle in bestimmten Ländern zu sperren. China tut das ja eben zum Teil sehr erfolgreich. Natürlich gibt es technische Möglichkeiten, VPN und andere, um diese Sperren dann zu umgehen. Das ist aber natürlich dann auch mit einem bestimmten Risiko verbunden, weil diese Technologien dann natürlich in Ländern wie China auch verboten sind. Im Endeffekt diese künstlich hochgezogenen Wände sind natürlich immer durchlässig. Aber man kann schon es sehr viel schwieriger machen, dann eben an Informationen, die auf bestimmten Plattformen zirkulieren, auch dranzukommen. Aber auch da finde ich nochmal wichtig zu sagen, dass es im Moment, denke ich, wirklich nicht die Absicht von Trump ist, irgendwelche Informationen aus den USA rauszuhalten, indem er eben TikTok versucht zu verbieten oder eben TikTok im Moment an ein US-Unternehmen zu verkaufen oder das US-Geschäft an ein US-Unternehmen zu verkaufen, sondern das ist wirklich einfach es schiebt diese Gründe vor. Tatsächlich geht es aber wirklich einfach nur um Wahlkampf.
Eine Diskussion über Verbote haben wir, aber eine über Transparenz brauchen wir, sagt Chris Köver von Netzpolitik.org. Ganz herzlichen Dank. Das war der Tag für heute. TikTok, WeChat, Instagram, den Kalten Krieg im Internet haben wir uns angeschaut. Trump hat eine Frist gesetzt bis Mitte September. Noch ist der Ausgang offen, die Debatte läuft, die Verkaufsverhandlungen auch und der Wahlkampf, um den es vielleicht mehr geht als um die Apps, sowieso. Wie immer können Sie unsere Sendung nachhören unter hr2.de oder in der ARD-Audiothek, der Tag HR2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.